Ich wünsche erstmal allen einen guten Morgen, schon alleine deswegen, damit der Tobi das Mikrofon einstellen kann. Gut. Vater im Himmel, es ist gut, dass wir uns hier versammeln können in Freiheit, dass wir die Freiheit haben, dein Wort weiterzugeben. Und wir wollen auch dir genau zuhören, lieber Heiliger Geist, weil du bist es, der uns in alle Wahrheit führt. Herr Jesus, du hast es vollbracht, dir wollen wir nachfolgen. Amen. Ja, ich bin heute für die Predigt eingeteilt und ich habe in Jakobus 3 gelesen: Liebe Brüder, es sollen nicht so viele von euch in der Gemeinde lehren wollen, denn ihr wisst, dass wir als Lehrer von Gott besonders streng beurteilt werden. Da hatte ich eigentlich schon keine Lust mehr. Besonders streng beurteilt werden. Und dann dachte ich mir, Mensch, bei den Kindern bist du ja auch, da wirst du genauso streng beurteilt. Und ich möchte euch zuvor noch kurz was mitgeben, was mir gestern Abend noch eingefallen ist. Was ich hier bringe, sind dann eigene Vergleiche und Schlussfolgerungen. Klar, logisch. Aber man muss auch die Schlussfolgerungen anderer prüfen, was man in Büchern liest zum Beispiel oder wem man so bei einer Predigt zuhört. Auch etablierte Lehrer muss man immer überprüfen. Womit? Da gibt es ein tolles Werkzeug mit vielen Seiten, vielseitig, und das wendet man an. Kurze Erklärung dazu: Wenn dir jemand erzählt, Antioxidantien sind dafür da, Rinder von Plantagen zu vertreiben, dann weißt du es entweder schon besser oder du erkundigst dich, wenn du dir unsicher bist. So viel zu meiner Einleitung. Die Überschrift könnte heißen: Die Bibel immer gültig. Aktueller als die Tageszeitung. Ja, Kindergottesdienst, das ist genau das, wo ich regelmäßig eingeteilt bin. Und wir haben Bibelverse zum Lernen. Und da will ich euch von Januar bis jetzt zu den Ferien mal kurz mitnehmen und noch einen Ausblick geben, was denn ab September, Oktober, November in etwa zu erwarten ist. Und diese Verse sollen die Kinder auswendig lernen und wir als Lehrer müssen sie auch auswendig lernen, weil es ist ja peinlich, wenn die Kinder die können und du stehst dann da, ja, Moment, ja, das ist dann nicht so schön. Den Stift habe ich auch immer dabei beim Kindergottesdienst, weil wenn einer was sagt und ja, die Frage kannst du nicht gleich beantworten, gleich erstmal aufschreiben. Ganz wichtig. Ja, im Januar hatten wir den Vers: Wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Das ist ein ganz frommer Wunsch, gerade im Januar, Neujahrsvorsätze. Bemüht euch, mit anderen in Frieden zu leben. Und die Berichte aus der Bibel, die wir hatten, das war der Josef. Der hatte ja einiges erlebt. Er ist nach Ägypten verkauft worden, er war im Haus von Potiphar, dann ist er im Gefängnis gelandet, weil seine Vorgesetzte, also die Frau von Potiphar, ihn verleugnet hat. Er landet im Gefängnis und überall, wo er hinkommt, weil er gesegnet ist, weil er auf Gott vertraut, gelingt ihm alles und zwar so gut, dass der Potiphar im Haus sagt: Mensch, also dem kann ich ja alles überlassen und ich brauche mich bloß noch um mein Essen zu kümmern. Und selbst im Gefängnis ist es so, dass er sich um alles kümmert, weil ihm alles gelingt, weil er der Gesegnete ist. Und wir haben dann mit den Kindern überlegt, ja, dieser Josef, der hat ja so viele Sachen erlebt, das war ja schlimm, der ist ja von seinen Brüdern verkauft worden, die wollten den erst umbringen. Ist Josef jetzt ein Bild auf Jesus? Ich denke ja. Josef ist der Träumer, das ist der, der Gottes Botschaften weiterbringen soll. Jesus wurde Mensch und der Verkauf von Josef nach Ägypten, das habe ich so für mich verglichen mit: Jesus wurde Mensch. Er ist in dieses Ägypten gekommen, da wo wir gefangen sind. Wodurch gefangen? Sünde, Sündenfall, kommt am Ende des Jahres. Jesus wurde gekreuzigt, Josef landet im Gefängnis. Die Träume des Pharao, die der Wahrsager oder die Wahrsager, sind ja mehrere sogar, nicht deuten konnten, erinnert sich der Mundschenk, ja Mensch, im Gefängnis, da hat mir ja einer das ausgelegt, das war ja richtig. Ich kenne da einen, lassen wir den mal holen. Und die Träume des Pharao bedeuten 7 Jahre Fette und 7 Jahre Dürre. Legt Josef aus, weil er hat in der Zwischenzeit gelernt, dass diese Träume, die knallt man den Leuten nicht so vor den Latz wie seinen Brüdern, sondern es ist Gott, der die Dinge auslegt und bestätigt. Das macht er sehr weise, wo er mit dem Pharao redet, und er gibt gleich den Ratschlag, was zu tun ist, nämlich 20% Steuern erheben in Form von Getreide, was man einlagert. Und so kommt es dann auch, die 7 fetten Jahre ernten sie wie die Wilden, die lagern es ein, dann kommen die 7 dürren Jahre, und auch da ist eine Fügung drin. Also erstmal zurück zu Jesus, der dann auferstanden ist, zur Rechten Gottes sitzt, und der Josef sitzt jetzt zur Rechten des Pharao. Dann kommen seine Brüder, weil Hungersnot ist. Er erkennt sie und sagt, ja, nö, also ihr seid doch Spione, ihr kriegt nichts. Die sagen, nein, wir haben ja noch Brüder, einer ist gestorben, der Josef angeblich, und einer ist noch zu Hause, der Benjamin. Und Josef, der jetzt nur seine Brüder ja eigentlich schon kannte, da sind so durchtriebene Heinis, prüft sie und sagt, Mensch, ihr bleibt jetzt alle hier, einer geht zurück und holt den jüngsten Bruder, von dem ihr da erzählt habt, dann glaube ich euch. Am nächsten Tag kommt er und er sagt, einer von euch bleibt hier, die anderen können zurückgehen, aber ihr bringt den kleinsten Bruder mit. Machen sie dann. Sehr widerwillig, der Jakob möchte den Benjamin ja nicht gehen lassen. Dann passieren noch andere Sachen, dass das Geld plötzlich in den Säcken drin war und die ganz erstaunt waren, die Brüder. Und so geht es uns manchmal auch, dass wir den Zehnten geben hier in die Gemeinde, wir zahlen was ein und irgendwie haben wir nicht weniger Geld im Portemonnaie, sondern von irgendwo kommt eine Segnung. Die Tante Frieda, die kommt auf die Idee, Mensch, die könnte ja ihren Neffen und Nichten was zukommen lassen. So ging es den Brüdern. Ja, das geht dann noch ein paar Mal so hin und her, das müssen wir jetzt nicht auswalzen. Letztendlich ist es so, dass Josef sich zu erkennen gibt, Jesus offenbart sich uns. Diesen Verrat, den die Brüder Josefs gemacht haben, das ist mein eigener durch den Sündenfall, den wir haben. Und der Josef, als der Jakob verstorben ist, ist seinen Brüdern nicht gram, rächt sich nicht an ihnen. Die Brüder haben davor Angst und sagen, ja, wir dienen dir und wir machen alles und sind deine Knechte. Und Josef sagt, nein, das war bedingungslos, was ich gesagt habe. Bedingungslos. So wie Jesus bedingungslos ans Kreuz ging und bedingungslos uns Liebe anbietet. Das war so mein Vergleich. Vielleicht fällt euch noch mehr ein. Könnt ihr mir hinterher noch sagen, und nehme ich gerne auf. Dann ging es um Jesus selbst im Kindergottesdienst. Das waren dann die Verse, die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herz ganz ihm gehören. Das war der Abschluss vom Josef. Und dann ging es weiter. Gott hat alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewandt. Und wie gesagt, da wo wir dann bei Jesus waren, was dann alles passiert ist. Gleichnis vom Hochzeitsmahl, Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Das ist ganz ermutigend eigentlich, wenn man weiß, die sind alle eingeschlafen. Auch die 5, die weise waren, dieses Öl zu horten. Das Öl, womit man die Lampen wieder anzündet. Das Feuer, das in uns brennen soll. Öl, ein Bild auf diesen Heiligen Geist. Im Sacharja sind es ja diese Ölbäume, wo es runterfließt in diese Leuchter. Und ja, da sollen wir uns immer wieder dran erinnern. Was steht in der Bibel drin? Der Heilige Geist erinnert uns auch wirklich. Und dieses Öl zur richtigen Zeit zu sammeln, sich daran zu erinnern, was Gott mir denn zugesagt hat. Denn ist es vielleicht nicht toll, wenn ich einschlafe, aber ich bin wenigstens immer noch vorbereitet, dass dieses Feuer wieder entfachen kann. Jesus wurde verraten, wissen wir, er ist auferstanden. Wir hatten die Bewachung des Grabes mit der Bestechung von den Wachen. Da muss man wissen, die Römer, wenn sie Wache halten sollten, die mussten Wache halten um jeden Preis. Wenn da irgendwer versagt hat, die wurden hingerichtet, standrechtlich. Das muss schon ein ziemliches Bild gewesen sein, da gibt es auch einen Film drüber, wo ein Centurio dann eine Nachforschung anstellt, was da eigentlich passiert ist. Und der guckt sich dann das an und die sagen dann, die Wachen, ja, es war irgendwie so, die sind dann gekommen, haben die Seile da durchgeschnitten von dem Siegel. Der guckt sich die Seile an, durchgeschnitten, aha, sieht aus, als wenn die abgerissen sind, als wenn es von innen nach außen gesprengt wurde. Gibt es einen Hollywood-Film? Interessant. Wir hatten das Gleichnis von den Talenten, die ausgeteilt werden. Die Talente, die ich bekommen habe, das soll ich ja irgendwie auch einbringen in die Gemeinde. Nicht nur hier, sondern die Gemeinde. Das meint alle die, die Jesus nachfolgen, die Jesus nachfolgen wollen. Sagen wir mal so. Wie wir das denn tun, ist ja für jeden zum Teil unterschiedlich. Und da hieß es denn, wer in den kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Das war das, was wir bei den Talenten hatten. Wir sind in das Buch der Könige rein und die Propheten hatten wir dann. Und da war ein Beispiel von einem König, Joasch. Der hat Gutes vor Gott getan. Aber nur so lange, wie er der hohe Priester, der hieß Jojada, lebte und ihn geführt hat. Dann, als der gestorben ist, macht der Joasch alles Mögliche, fällt ab, wird zum Mörder. Und die Quintessenz war, Gott verlässt die, die ihn verlassen, der nimmt kein gutes Ende. Er hat mir überlegt, ja, wieso macht er das? Er hat sich nicht auf Gott selber berufen, sondern auf diesen Jojada. Und da muss ich aufpassen, wenn ich jetzt unterwegs bin und sage, ja, und da ist der und der Prediger und da fahren wir jetzt hin. Und dann ist er da und dann fahre ich da hin und dann fahren wir da hin und hier hin und bin nur noch unterwegs, um irgendeinem Prediger nachzulaufen. Und wenn er dann nicht mehr da ist, weil irgendwas passiert oder er zieht weg, dann ist für mich Schlussstrich, mache ich nichts mehr. Wir wollen dem nachfolgen, der diese Leute eingesetzt hat, Jesus. Das war das, was ich aus diesem Joasch gelernt habe. Ich begeistere mich für Physik. Und dann haben wir den Hiskia mit seiner Krankheit, wo der Jeremia ankommt. War das Jeremia oder war es Jesaja? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und sagt, du stirbst jetzt. Und Hiskia betet und sagt, nee, ich habe doch so viel Gutes getan. Und während der Prophet rausgeht, spricht Gott zu ihm, sagt, geh zurück und sag ihm, der kriegt noch 15 Jahre. Der geht zurück und dann sagt er, und das Zeichen dafür kannst du dir jetzt aussuchen. Auf der Sonnenuhr sollen 10 Striche die vorgehen oder 10 Striche zurück. Und der Hiskia sagt mir, ja, 10 Striche vor, ist ja keine Kunst, tun sie ja sowieso. Ich hätte gerne 10 Striche zurück. Und dann haben wir überlegt, ja, was ist die Konsequenz? Also, erstmal muss die Erde stehen bleiben, darf sich nicht mehr drehen. Was passiert mit dem Kreisel, wenn der sich nicht mehr dreht? Der kippt um. Also die Erde würde ziemlich instabil werden. Gut, dann muss man die also festhalten auf ihrer Bahn. Wenn das passiert, dann kommt das ganze Sonnensystem in Ungleichgewicht, dann muss man das ganze Sonnensystem anhalten. Wenn das Sonnensystem angehalten wird, dann muss man die ganze Galaxis anhalten, weil sonst würde die durcheinander kommen. Dann würde vielleicht das Sonnensystem einfach rausfliegen. Wir würden keine Sterne sehen. Und so weiter und so weiter. Also letztendlich das ganze Universum wurde angehalten. Und dann ein Stückchen zurückgedreht. Und dann lief es wieder weiter. Und das sind so für mich als Physikbegeisterten die Punkte, wo ich sage, Donnerwetter, wir haben einen richtig mächtigen Gott, dem ist nichts unmöglich. Und dann heißt es, Herr, du bist unser Vater, wir sind der Ton, du bist der Töpfer und wir sind das Werk deiner Hand. Das Beispiel vom Töpfer ist der Jeremia, der soll sich den angucken, den Töpfer, wieder, wenn das wieder alles zusammenknetet und von vorne anfängt. Und das ist eine Ermutigung. Nicht, dass ich immer wieder von vorne anfangen muss, sondern ich werde geformt. Solange, bis ich diesem Gefäß entspreche, was Gott sich vorstellt. Also wenn es irgendwie im Leben schief geht, wenn irgendwo Sachen nicht so rund laufen und ich komme mir vor, ich fange immer wieder von vorne an. Kann sein, dass da irgendwo noch Luftstelle drin ist und es würde vielleicht brechen. Der Töpfer ist, der weiß genau, was er tut. Dann tut er vielleicht noch ein bisschen anderen Ton dazu und am Ende sind wir die Gefäße, die er haben möchte. Das ist das Beispiel vom Töpfer. Für mich gewesen, wo ich sage, Mensch, wenn ich immer wieder den Eindruck habe, ich fange immer wieder von vorne an, naja, ich bin halt noch nicht fertig, irgendwo ist da noch so eine Lunkerstelle drin, die beseitigt werden muss. Und da schließt sich nämlich der andere Vers an, lasst uns unser Verhalten überprüfen und wieder zum Herrn umkehren. Das ist der Schlüssel, Buße. Immer wieder umkehren und ja eigentlich konsequent bleiben. Dann haben wir so ein Beispiel gehabt von dem Wiederaufbau des Tempels. Da war eine irre Begeisterung. Jetzt bauen wir den Tempel auf. Und dann schläft sie langsam ein und passiert 16 Jahre lang nichts. Ich dachte mir, Mensch, wie bist du gewesen, als du dich bekehrt hast, als du begeistert warst, in der Gemeinde was zu tun? Und dann hast du hier Fahrt aufgenommen und klasse war es und dann wird es anstrengend und die Menschen und ach. 16 Jahre ist nichts passiert. Dann kommt der Haggai und sagt, Leute, so geht es hier nicht, ihr macht hier eure Sachen, euer eigenes Haus sieht toll aus und der Tempel, der verfällt, geht nicht. Das ist ein Bild für den Menschen, für mich, wenn ich jetzt irgendwie vor mich hin ackere und ja, versuche, ein Haus in Ordnung zu bringen, ist ja alles schön. Aber die Gemeinde bauen ist das, was Jesus von uns will. Wie auch immer das aussieht, jeder an seinem Platz. Jeder da, wo er sein soll. Das ist eine ganz spannende Frage. Wie kriege ich das aus? Das ist ja immer die individuelle Frage, wie mache ich das fest für mich? Dann hatten wir wieder Jesus als Beispiel, der gedient hat. Wir laden immer wieder zum Kindergottesdienst ein, dass man da teilnehmen kann, um sich das mal anzuschauen. Ist es das, was mir taugt? Da hatten wir jemanden mal dabei, der sagt, ja Mensch, das interessiert mich, das wollte ich mir mal angucken. Und hinterher sagt dieser Mensch, ich habe es mir angeschaut, aber es ist nichts für mich. Okay, ausprobieren, Haken dran machen, ist nichts, gibt es was anderes. Oder jemand sagt, Mensch, mit diesen Halbhohen, das ist ja eine tolle Sache, das macht mir ja dermaßen den Spaß, mache ich weiter. Das ist das, wo wir uns das wünschen und ja, Jesus hat gedient. Rund um die Uhr und Jesus wird belagert und alles Mögliche passiert. Da hatten wir diesen Bericht, wo die Freunde aufs Dach steigen. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist das eigentliche Problem von uns. Die Sünden sind uns vergeben. Gut. Und die Schriftgelehrten sagen, ja, hallo, nur Gott. Ja, was ist leichter? Zu sagen, da sind deine Sünden vergeben oder zu sagen, nimm dein Bett und geh raus. Um euch zu beweisen, dass ich die Sünden vergeben kann, nimm dein Bett, geh. Das eigentliche Problem ist immer wieder die Sünde. Diese sündige Natur ist in den Menschen drin, aber es gibt einen, der überwunden hat und an den wenden wir uns. Das versuchen wir immer wieder den Kindern beizubringen. Und es ist genau der Teil, den ich immer wieder neu lernen darf. Wir haben Berichte über Sturmstillung. Dann diese Austreibung von Legionen, wo die Dämonen in die Schweine gefahren sind. Die Frau, die Jesus nachlief, die 12 Jahre diesen Blutfluss hatte und sein Gewand berührt und sagt, nur wenn ich sein Gewand berühre, haben wir auch ein Lied, nur den Saum deines Gewandes berühren. bis hin zu dem, dass er die Tochter des Jairus aufweckt vom Tod. Und das ist wie so Musik, so ein Crescendo, das nimmt richtig Fahrt auf. Könnt ihr euch noch erinnern, letzten Sonntag, als der Richard da gespielt hat, unmöglich ist keine Option, da wurde immer lauter am Schlagzeug. Und so ähnlich ist es auch mit den Berichten, die über Jesus hier kommen. Das wird eigentlich immer lauter für die Menschen, die um ihn herum sind. Er ist Gottes Sohn, dem müsst ihr nachfolgen. Wir haben die Chance, dass wir es immer wieder nachlesen können. Und trotzdem passiert es immer wieder, dass wir das ablehnen, aus welchen Gründen auch immer. Ja, Jesus hat die Macht über die Schöpfung, diese Sturmstillung. Das war auch ganz interessant, wenn man da nachliest. Da sagt Jesus, sei still, und es wurde still. Die Bilder vom Pool, habt ihr die noch im Auge, wo die da im Kreis rumrennen? Wenn das Wasser erstmal in Bewegung ist und alle bleiben stehen, die Kleinen reißt es weg, weil das Wasser so eine Macht hat, so eine Masse dahinter ist, dass die dann mitgerissen werden. Und wenn es heißt, sei still und es wurde still, dann war ja der See plan, eben, flach, keine Wellen mehr. Es hieß hohe Wellen, die ins Boot schlugen. Die müssen einen Meter hoch oder höher noch gewesen sein. Und plötzlich sind die weg. Wir waren mal im Urlaub am Mittelmeer, wollten eine Bootstour machen, da war irgendwie so ein schietig Wetter und haben gesagt, nee, da gehen wir jetzt nicht. War stürmisch. Am nächsten Tag wollten wir diese Bootsfahrt machen, kommen in den Hafen runter und da waren die Wellen immer noch 80 Zentimeter hoch. Und da sagten die, nee, da fahren wir nicht. Einen Tag später nach dem Sturm immer noch hohe Wellen. Und Jesus sagt, sei still. Das ist eine Ermutigung für mich. Wenn Jesus sagt, sei still, und er tut es in irgendwelche Stürme meines Lebens, dann ist wirklich Ruhe. Das kann außen noch weitergehen, irgendwo, irgendwie, aber ich habe Ruhe. So, jetzt muss ich mal gucken. Genau, jetzt haben wir hier den... Genau, das ist dieses, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht, was können mir Menschen anhaben? Das ist diese Sturmstillung, die wir in diesem Lernvers gehabt haben. Lasst uns, der Herr steht zu mir, deshalb fürchte ich mich nicht, was können mir Menschen anhaben? Wenn Jesus spricht, dann geschieht was. Jesus ist Gott und wenn Gott spricht, passiert's. Es werde. Heute mit den Ferien fängt der Thomas Missionsgeschichten an von Leuten, die ganz tolle Sachen erlebt haben. Ich kann mich an eine Geschichte noch erinnern, das war der Samuel Morse, der das Morse-Alphabet erfunden hat. Der war eigentlich Kunstmaler und seine Schwester oder so ist verstorben und der hat davon wochenlang nichts mitbekommen, weil in Amerika diese Weiten mit der Postkutsche und ja, der hat sich so darüber geärgert, dass er das Morse-Alphabet erfunden hat, weil er mitbekommen hat, dass irgendeiner so mit elektrisch und Spule und da kann man über Entfernung, wenn man da das, den Kontakt schließt, dann klackt es auf der anderen Seite und hat das Morse-Alphabet erfunden, damit man über große Entfernungen schnell Nachrichten austauschen kann. Ein gläubiger Mann, der eine geniale Idee hatte, die Kommunikation, also um richtig große Lichtjahre sozusagen verbessert hat damals. Was wir jetzt haben, auch eine tolle Sache, aber das war wirklich ein Umbruch. Tja, und dann geht es darum, was hält mich denn eigentlich ab, Jesus nachzufolgen? Der reiche junge Mann, das wird sein im September nachher. Und die Jünger streiten sich, wer denn der Größte im Reich sein wird. Kann ich nicht neben dir sitzen, einmal zur Rechten, einmal zur Linken, der Jakobus und Johannes, die Söhne vom Zebedäus. Und Jesus sagt, nee, Moment mal, also so nicht, erstens mal weiß ich das nicht, das steht nur dem Vater zu. Und zweitens, wenn ihr die Großen hier sein wollt im Reich Gottes, dann dient. Dient einander. Einer trage des anderen Last. Solche Sachen stehen alles in der Bibel drin. Eine Sache, die hat mich ja, ein bisschen nachdenklich gemacht. Wenn Jesus mit den Jüngern, mit der Volksmenge, die ihm nachgefolgt ist, aus Jericho weggeht, sitzt am Wegesrand, also außerhalb der Stadt wahrscheinlich schon, ein gewisser Bartimäus, der ist blind und der schreit nach Jesus. Und die Menge will diesen Bartimäus zurückhalten. Und was ist das mit die, was ist diese Menge? Das sind die, die Jesus nachfolgen. Doch ja, meine Güte, bin ich einer von denen, der jemanden zurückhält? Also vielleicht nicht so bewusst, aber jetzt schrei hier nicht rum und warum willst du hier? Und nee, die sollen alle Menschen sollen zu Jesus kommen. Das hat mich nachdenklich gemacht, weil diese Menge, die diesen Bartimäus zurückhalten will, die ist, die Jesus nachfolgt. Hat mich sehr nachdenklich gemacht. War noch nicht die Lektion, aber kommt noch. Tja, es ist alles wunderbar, was er tut. Er heilt sogar die Tauben und Stummen. Sowas haben wir dann nachher im Oktober. Also nicht diese Tauben hier, so würde ich es im Kindergottesdienst machen, sondern die. Wir werden noch darüber reden, wo das alles herkommt. Gott schuf die Himmel und die Erde. Das Problem, was wir bis heute haben, den Sündenfall. Dann haben wir Kain und Abel. Und ich lese in der Bibel nichts von Abels Nachfahren. Bin ich jetzt ein Nachfahre von Kain, von dem Totschläger? Immer wieder so eine Frage. Die Sintflut wird auch ein Thema sein, und da gibt es einen Vers, der steht in 1. Mose 8, Vers 22. Da sagt Gott, solange die Erde besteht, wird nicht vergehen, Doppelpunkt, Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das ist eine Zusage, dass das immer noch sein wird. Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, solange die Erde besteht. Klimawandel hin oder her, ansteigende Meeresspiegel gab es schon immer. Kennt jemand die Nordsee, die Doggerbank? Das ist ein Flachwassergebiet vor Großbritannien, 10 Meter tief etwa. Da haben mal Leute gewohnt. Da haben die Archäologen Häuser gefunden, also die Fundamente. Und Feuerstellen. Ja, unter Wasser macht keiner Feuer an. Also ist der Meeresspiegel schon immer gestiegen und die Menschen mussten damit umgehen. Das ist nicht schön. Aber solange wie die Erde besteht, werden Saat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht nicht vergehen. Wir sind aufgefordert, aber mit den Ressourcen ordentlich umzugehen. Keine Frage. Die Schöpfung ist uns anvertraut. Nicht, dass wir sie ausbeuten, sondern dass wir sie pfleglich behandeln. Turmbau zu Babel ist ein Beispiel für die Überheblichkeit des Menschen. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein, hieß es in der DDR. Hat auch nicht funktioniert. Dann kommt noch das Gleichnis von dem vierfachen Acker, wo die Samen auf den Weg, den Felsen, die Dornen und auf die gute Erde kommen. Und das habe ich mal überschrieben mit von der Mitarbeit. Ja, wir suchen immer wieder Mitarbeiter. Kindergottesdienst, überall, Hausmeister, egal was. Kann ja sein, dass du gar keine Möglichkeit hast, dich irgendwie so einzubringen als Hausmeister oder was auch immer. Aber du kannst dich einbringen im Gebet. Oder wenn du was gibst, dann tu es aus Überzeugung, nicht aus dem, ich muss ja was geben, sondern Überzeugung, so wie die arme Witwe gegeben hat. Ja. Und die Bibel ist hochaktuell, nach wie vor. Die Prophezeiungen, die da drin stehen, die sind zum Teil noch gar nicht eingetreten. Beim Männerfrühstück hatten wir Hesekiel 38, das ist hochaktuell, was im Nahen Osten gerade passiert. Hesekiel 38, durchlesen, aber nicht erschrecken. Es gibt einen Ausweg und da greife ich den Psalm 20, den Vers 8 wieder auf, was die Silke als Einleitung gelesen hat. Das habe ich mir als Abschluss hingeschrieben, Psalm 20, der Vers 8. Manche Völker verlassen sich auf ihre Heere und Waffen, wir aber vertrauen dem Herrn, unserem Gott. Damit möchte ich abschließen. Manche Völker verlassen sich auf ihre Heere und Waffen. Wir aber vertrauen dem Herrn, unserem Gott. Und in Jesus haben wir da vollen Zugang. Amen.